Genau, die hier, hebt mal kurz mal die Hand, da kommen die Leute, die kommen mal vorbei und geben mal ein paar Geschenke. Einfach mal als herzlich willkommen. Okay, irgendjemand sonst, den ich nicht kenne. Da ist, oh, da, ganz an der anderen Seite, genau, schön. Wunderbar. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Ich möchte, boah, guck mal, wer denn auf einmal hier mal rein spaziert. Emily und Leon, steht kurz bitte auf. Wir haben ein neues Brautpaar, ein neues Ehepaar in der Gemeinde. Gratuliere nochmal. Wie schön, euch zu sehen und wunderbar, wunderbar. Wir freuen uns mit euch. Dankeschön. Gibt es irgendwelche andere coole Erlebnisse, was jemand mit Jesus hatte? So, Geburt, Hochzeiten, sonst was ich immer verpasst habe? Okay, dann kommen wir mal zum Predigt. Aber richtig, richtig schön. Ich freue mich. Was? Ja. Noch ein Brautpaar. Wo? Oh, steh bitte kurz auf. Noch ein Brautpaar. Hey, gratuliere. Gratuliere, gratuliere. Richtig Hammer. Wir freuen uns mit euch. Richtig stark. Richtig stark. Dankeschön. Okay, letzte Chance. Ist jemand verheiratet, dass ich nicht weiß? So. Okay. Wer ist schon mal über 15 Jahre verheiratet? Hebt mal kurz die Hand. Hey, guck mal, so viele. Das ist auch mal so wert. 20 Jahre? Oh, schon noch einige? 25 Jahre? Boah, schon, guck mal. Wie viel? 30 Jahre? Okay, 50 Jahre? Oh, da sind 50 Jahre oder sowas. Wisst ihr, warum nehme ich Zeit dafür? Wer die Predigt nicht so wichtig ist? Nein, weil das ist das Leben. Wir sind die Gemeinde. Es ist nicht hier die Versammlung alleine, es sind wir. Es ist uns. Es ist dieses Feiern miteinander. Und das, es lohnt sich dann einfach mal zu klatschen und zu sagen, ja, wir gratulieren, wir feiern mit euch und zusammen. Es gehört auch ein bisschen zusammen mit der Predigt. Aber ich möchte anfangen, kannst du schon mal die Predigt auf die Leinwand? Ich habe den Titel dieser Predigt genannt, vom Vater empfangen. Und wir werden durch Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 1 bis 14, ein bisschen genauer in Details anschauen. Zu Pfingsten habe ich entschieden, ja, es wäre vielleicht gut, den Apostelgeschichte-Brief in der Bibel ein bisschen genauer zu studieren. Und ich bin immer noch in Kapitel 1. Also ich bin noch nicht so weit zu Pfingsten. Aber wir kommen irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr bin ich dann zu Kapitel 2 im Pfingsten, weiß ich nicht. Wir werden mal sehen. Aber dieser Titel heißt, vom Vater zu empfangen. Und Hanno hat es schon gesagt, ich habe wirklich auf dem Herzen darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist, was Gott mir auf dem Herzen gelegt hat für uns als Gemeinde, als seine Kinder heute Morgen. Ich habe Gott gefragt, was möchtest du uns sagen? Was möchtest du deine Kinder sagen? Und ich habe wirklich sein Vaterherz, der brennt für uns und sagt, oh, ich will, dass sie wissen, wie großzügig, wie freigebig, wie nah und überreich schenken ich gerne ausgieße an meine Kinder. Dass sie mich nicht nur hier das wissen, was da in der Bibel steht, sondern dass sie es wirklich erleben, dass sie wirklich mich so sehen, Tage ein und Tage aus, dass sie aus diese Beziehung leben, weil ich habe so viel Leben für sie. Und deswegen, das war der Start diese Predigt. So, vom Vater empfangen. Und ich möchte ein bisschen aufbauen auf die letzten zwei Wochen. So, die letzten zwei Wochen hat Tobi gepredigt und ich mache so eine ganz kurze Zusammenfassung. Am Pfingsten vor zwei Wochen hat er quasi gepredigt, sei offen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der hat gesprochen, wie manchmal wir Angst haben, aber wir brauchen keine Ängste vor dem Heiligen Geist haben oder was der Heilige Geist uns vielleicht zwingt, irgendwas dann zu tun, was wir nicht tun wollen oder was peinlich ist für anderen, sondern er hat davon gesprochen, der Heilige Geist ist der dritte Teil der Dreieinigkeit. Genauso wie wir den Vater lieben und Jesus Christus lieben, So ist der Heilige Geist genauso wie der Vater und Jesus. Müssen keine Angst, dass er irgendwie komisch ist. Er ist mit der gleiche Charakter, der gleiche Motivationen, der gleiche Respekt und Ehre und Wertschätzung mit uns und in uns. Und es ist der dritte Teil der Dreieinigkeit, der in uns wohnt. Gott, der Vater, ist der Schöpfer. Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist der Retter. Immanuel, Gott mit uns. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Und wie schön das ist. Also keine Angst haben, sondern der Heilige Geist. Und wir wissen und kennen auch die Frucht des Geistes. Menschen machen dann komische Sachen daraus manchmal. Aber die Frucht des Geistes wissen wir. Na? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Und er führt zum Leben. Und dann ging er letzte Woche ein bisschen weiter so, okay, wir haben den Heiligen Geist, aber wie gehen wir mit Traume um? Und er sprach über Wahrheit und Fakten. Wer letzte Woche da war, vielleicht erinnert ihr das, wer noch nicht da war, das ist okay. Aber er sprach, dass es gibt Wahrheiten, die in Ewigkeit bleiben. Dinge, die Gott sagt und sein Wort wird nicht vergehen. Und dann gibt es Fakten, die in diesem Moment, in dieser Zeit auch wahr sind, aber die können ändern. Zum Beispiel Wahrheit, Gott ist mein Heiland. Er heilt mich, der ist mein Heiler. Er spricht das aus, das ist Wahrheit in alle Ewigkeiten. Fakt aber kann sein, dass ich jetzt heute Schmerz habe oder eine Krankheit leide. Und das nicht zu vermeiden oder zu verringern oder irgendwie zu verleugnen, ja, nee, Gott ist mein Heiler, ich habe keinen Schmerz, wenn ich mal so hinke. Sondern zu sagen, hey, das ist die Wahrheit, wohin Gott mich immer bringt. Das ist, wo ich gerade bin. Und ich kann mit meiner Traume, meinem Schmerz, meine innere Unruhe und alles sonst, ich kann zu dem Vater gehen. Und genauso wie Jesus Christus, der und Tobi hat dann die Liste durchgegangen mit seinem Leben, wie viel Traumatisches er erlebt hat in seinem Leben, wenn du einfach mal so da die Zeittafel durchgeht. Und für Jesus, es war die Beziehung zu dem Vater, die ihn immer wieder gestärkt, bestätigt, immer wieder wirklich entscheidend war, dass ihn durchgetragen hat, auch im Garten Gethsemane oder am Kreuz, wo er immer wieder einfach, Gott, in deiner Hand verlasse ich meinen Geist. Es war dieses, der Gott, der Vater kennt mich, er weiß, wer ich bin. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Bei seiner Taufe, der Stimme des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Beziehung zu dem Vater war entscheidend für Jesus Christus und auch für uns. Und jetzt durch Jesus Christus dürfen wir genauso zu dem Vater kommen. Und er ist genauso, diese Beziehung ist genauso entscheidend für uns. So, ich möchte damit aufbauen. Ich bringe diese Zusammenfassung in so einen Satz. Gott möchte, dass wir ihn als unseren großzügigen Vater erkennen. Als den, der gerne gibt und uns mit seinen guten Gaben beschenkt, reichlich beschenkt. Doch wie können wir diese Gaben empfangen? Ich liebe dieses Bild. So ein Vater mit dem Kind. Und der Kind kann fast gar nicht aufhalten. So, ich will den Geschenken. Und der Vater, der hält ihn und hilft und sowas. Aber was für eine Freude der Vater hat, sein Kind zu schenken. Was Gutes zu geben. Was für eine Freude der Vater hat an der Freude seines Kindes. Das finde ich, ist dieses Herz des Vaters, was er uns beibringen möchte. So, wir gehen jetzt zur Apostelgeschichte. Wer möchte, kann in der Bibel mitlesen oder einfach mal mitfolgen auf der Leinwand. Aber wir fangen an in den ersten drei Versen. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, so ein cooler griechischer Name, habe ich, spricht Lukas, der jetzt die Apostelgeschichte geschrieben hatte, über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Er spricht von dem Evangelium Lukas. Wenn du die Bibel liest und du hast Matthäus und Markus und Lukas Evangelium, das ist der gleiche Autor, Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat. Und so, er spricht in diesem ersten Vers über das Evangelium, was er geschrieben hatte. Weil er schrieb beides an diese Theophilus. Ursprünglich. Und dann sagte er, geht er weiter und sagte, bevor das geschah, dass er in den Himmel hinauf einfach mal getragen wurde, hinaufgenommen wurde, er gab den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggehen. Ich finde das sehr interessant. Wir wissen, dass Jesus Christus Mensch auf die Erde gekommen ist und ganz Mensch und einbegrenzt wie ein Mensch wie wir hat durch die Kraft des Heiligen Geistes Wunder und Zeichen getan, hat nur gesprochen und getan, was er den Vater tun sah und so weiter, dass er erfüllt war und befähigt war, mit dem Heiligen Geist diese Sachen zu tun. Aber Leute, nicht nur vor seiner Kreuzung, sondern nach seiner Auferstehung hat er alles unter der Leitung des Heiligen Geistes getan. Wenn wir auferstehen, weil das ist jetzt die Verheißung für diejenigen, die an Jesus glauben, wenn dieser Körper stirbt und wir auferstehen, so, und Jesus nachfolgen in der Auferstehung, wir werden genauso weiter mit dem Heiligen Geist leben. Genauso mit seiner Führung, genauso mit seiner Nähe, genauso mit in der Beziehung zum Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist nicht nur etwas für hier auf dieser Erde und es ist auch nicht etwas, irgendwo so an der Seite, ja, zusätzlich ein Plus von, in dieser Packung von Gott. Sondern der Heilige Geist ist entscheidend für Jesus. Und es ist entscheidend. Er ist entscheidend für uns. Dann gingen wir weiter. Während 40 Tage, okay, das spricht von in der Zeit nach seiner Auferstehung, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Also während 40 Tagen erschien Jesus ihnen immer wieder und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also das Reich Gottes in diesem Fall, es spricht von Gottes Heilsplan, wie es jetzt durch Jesus Christus offenbart ist. Okay, so das Reich Gottes ist da, wo der König herrscht, wo Gottes Wille geschieht und Gottes Heilsplan, um uns in seinem Reich zu bringen. Dass Jesus Christus versprochene Retter ist und er hat alle die Schriften erfüllt, alle die Prophetien erfüllt. Und er ist tatsächlich derjenige, der kam als Opfer. Er gab sein Leben als Opfer für uns und hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Und mit seinem Opfer, sein Blut hat er dieses Opfer Gott hingebracht, um Vergebung für unsere Schuld zu wirken. Und durch die Auferstehung hat Gott bestätigt und gesagt, ich nehme diesen Opfer an und ich erwecke dich zur Herrlichkeit. Und das bedeutet für uns, unsere Opfer für unsere Schuld und Sünde, was Jesus bezahlt hatte, der ist unsere Opfer, ist angenommen. Wir sind vergeben. Ein für allemal. Schuld, Sünde, Scham, Gebrochenheit, alles ist angenommen, weil Jesus auferstanden ist und diesen Opfer, dieses Blut in den Himmel gebracht hat. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt und empfängt diese Gabe, der ist gerettet und in dem hinein, in dem Reich Gottes hineinversetzt. Das ist, was er spricht jetzt. Und Jesus ist mit den 11 und mit den anderen, die Jesus nachgefolgt haben die ganze Zeit. Und er redet für 40 Tage über diese Sache, damit sie verstehen, weil sie werden gleich rausgehen und das weitergeben. Also er vorbereitet sie und er gibt ihnen, was sie brauchen. Aber er sagt, warte mal ab, weil es gibt noch etwas, was ihr braucht. Nicht nur die Information. Nicht nur das Verständnis hier im Wissen. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und so gehen wir, was ist das, diese Kraft des Heiligen Geistes? Er sagt, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters. Er hat nicht gesagt, die Verheißung, die damals vorhergesagt wurde in diese Kapitel und diese Kapitel und diese Kapitel. Er hat nicht gesagt, die Verheißung von Gott im Himmel, sondern die Verheißung deines Vaters, der gerne schenkt, der gerne gibt, der Gutes übergießt über seine Kinder, der liebt und brennt für dich. Die Verheißung dieses Vaters abzuwarten, die er, so sprach er, von mir vernommen hat. Anders gesagt, Jesus hat schon mehrmals über den Heiligen Geist gesprochen und diese Verheißung und die Taufe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und ich finde es sehr interessant, der griechische Wort für Taufe, diese Phrase mit Heiligem Geist getauft werden, ist en baptismo. Nicht nur baptizo, das bedeutet eintauchen oder untertauchen, aber en bedeutet hinein oder in. Es tatsächlich bedeutet, etwas ist in etwas anderem. So, wie kann ich das jetzt hier so beschreiben? Ich habe hier einen Zettel. Ich falte meinen Zettel, weil sonst ist es nicht groß genug. Ein Zettel. Seht ihr mein Zettel? Es ist etwas, okay? Ich lege das in mein Handy oder Hülle. Jetzt ist es en baptizo, mein Handy. Was siehst du? Du siehst das Handy, du siehst nicht den Zettel. Hanno, du hast deine Bibel. Schick mir deine Bibel, kurz. Das bin ich. Mein Zettel bin ich. Meine Sünde, meine Schuld, alles ist vergeben, reingewaschen. Ich bin jetzt hineinversetzt, weil ich glaube an Jesus Christus, in baptizo, in Christus, in Christo. Was sieht Gott und was siehst du? Christus. So spricht er vom Heiligen Geist. Danke, Hanno. So spricht er, dass er sagt, ihr sollt in hinein getaucht, so als ob man so erfüllt ist, dass man versinkt mit dieser innen und außen einfach mal etwas in etwas anderem. Hat jemand so ein Holzstück oder vielleicht ein Schiff, ein Holzschiff, was versunken ist, gesehen oder davon gehört zumindest? Bisschen, gar nicht. Wir leben gar nicht irgendwo am Meer. Ich habe es mal gesehen. Aber wir wissen, dass etwas wie ein Holzstück, du legst es im Wasser, es schwebt. Halleluja, das ist gut, wenn es ein Boot ist. Aber wenn es nicht irgendwie irgendwas so draufgetan ist, sodass das Wasser doch eindringt in dem Holz und sich hineinfüllt, dass auch wenn innen der Innenseite von dem Boot ist, aber das Holz selber wird einsaugen, das Wasser einsaugen, bis es so voll ist, dass es dann es sinkt, es untertaucht, innen und außen erfüllt mit Wasser. Das ist, was hier beschrieben ist im Griechisch mit Taufe. Dass der Heilige Geist, wir sollen, der Heilige Geist kommt so in der Massen, dass wir innen und außen erfüllt sind und einfach mal untertaucht und eingetaucht. So dann, er spricht von etwas sehr Persönliches. Er spricht, das ist die Verheißung des Vaters, dass der Heilige Geist, der in dir ist, Gott in dir, weil er Wohnung macht in dir und du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Aber er soll so auf dich und über dich kommen, dass du in dem Heiligen Geist bist. Dass du in seiner Gegenwart, in seiner Kraft, in alles. Und das ist so eine, ja, eigentlich so eine vertrauliche, eine starke Beziehung. Er spricht von etwas anderes als nur ein bisschen zu Kraft zu empfangen. Er spricht von einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und er spricht von dieser, das ist die Verheißung des Vaters. Das Beste, was der Vater geben könnte. Er gab seinen Sohn und mit ihm seinen Geist. Er gab uns in Christus sein eigener Heiliger Geist. Der Dreieinigkeit, der jetzt in uns wohnt, aber der nicht nur in uns wohnt, so dass wir irgendwas so machen, so dass wir so eingetaucht werden können in ihm. Etwas in etwas anderem. Das ist eine, ja, eine intime Beziehung. Nicht in, wir Menschen, wir drucken die Intimität mit unseren Ehepartnern aus in sexueller Wege. Das ist hier jetzt nicht von Sex gesprochen. Aber es ist sogar tiefer und mehr an einer Einheit als das. Dieses ineinander etwas verbunden. Und was Gott zusammenbringt, lässt kein Mensch auseinander trennen. Das spricht nicht nur über die Ehe, weil die Ehe ist ein Abbild für die Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Mit der Gemeinde. So, er spricht auch von uns. Und der Heilige Geist ist derjenige, der dritte Teil von der Dreieinigkeit, die das wirkt und tut und lebt in uns und mit uns. Er ist nicht einfach irgendwas so, ja, ein bisschen der dritte Teil irgendwo da draußen. Nein, der ist entscheidend. Der ist in der Mitte. Der ist derjenige, der mich umarmt mit den Armen des Vaters. So dass ich Gott wie meinen Vater erleben kann. Und so weiter. Diese Beziehung, die Jesus hatte mit dem Vater, hat er uns den Privileg gegeben. Jesus sagte, dass er will, dass wir den Vater sehen, so wie wir ihn sehen. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Er will, dass wir sind da, wo er ist. Er will, dass wir diese Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung haben. Und so ist es überall in dem Neuen Testament auch zu sehen. Galater als erstes Beispiel. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die loskauft und damit wir die Sohnschaft empfangen. Dieses Sohnschaft, was Jesus hatte als Sohn des Vaters, hat er uns gegeben, so dass wir jetzt Miterben, mit Brüder und Schwestern mit Jesus sind, zu dem Vater. Und wenn wir nun Söhne und Töchter sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Dieser Geist ruft durch dich, aber Papa, aber Vater. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zu Kinder Gottes macht. Und der Heilige Geist ist der Geist Jesu, ist der Geist des Vaters. Er sendet der Geist seines Sohnes in uns. Und in Johannes 16 hat Jesus selber gesagt, an diesem Tag, jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Also eure Bitte und sowas müsst ihr nicht zu mir bringen. Ihr dürft direkt zum Vater gehen. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen etwas bittet, wird er es euch geben. Seht ihr dieses, er brennt für dich. Der Vater, der schenkt und beschenkt und gießt aus. Sogar seinem Geist in und über und alles. Und so ist sein Herz. Und der Heilige Geist ist derjenige, der das wirkt. Gott ist immer derjenige, der die Initiative ergreift in der Beziehung zu uns. Das war für mich etwas, was ich neu dieses Jahr lerne. Angefangen letztes Jahr, aber immer noch in einem Jahr. Ich war in Exerzitien. Da war so ein Jesuitenpriester da. Und er sprach, dass Gott Sehnsucht nach uns hat. Wenn wir Sehnsucht nach Gott haben, das ist eigentlich eine Spiegel. Wir haben das, weil Gott zuerst Sehnsucht nach uns hat. Und ich saß da und dachte, warum weiß ich das nicht? Ja, irgendwie macht das Sinn in meinem Kopf, aber ich hatte Schwierigkeiten, das anzunehmen. Das wirklich zu glauben, zu fühlen, zu spüren, dass Gott Sehnsucht nach mir hat, Verlangen nach mir, dass er mir nachkommt. Das war nicht leicht. Ich habe das nicht so oft in meinem Leben erlebt. Nicht von meinen Eltern und auch nicht sonst so später. Nicht so, dass jemand wirklich sagt, boah, ich habe so Verlangen nach dir. Ich will mit dir leben, ich will mit dir sein, ich habe Freude einfach in deiner Gegenwart und so weiter. Das habe ich nicht so intensiv erlebt. Und so die Gedanke war für mich, so Gott, zeig mir bitte deine Sehnsucht, ist das wahr? Und er hat mehrere Bibelstellen, aber ich möchte euch das mitteilen. Er ergreift die Initiative. Als Adam gesündigt hat, Gott war derjenige, der ihn, der für sich versteckt hat, gesagt, wo bist du? Als ob er nicht wusste. Wie ein Vater, ja, wo bist du? Na, Oder in Jesaja 49, kann etwa eine Mutter ihre Säugling vergessen? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht, sagt der Vater. Ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Wenn das kein Bild ist von dem Kreuz und was Jesus durchgemacht hat. Er sucht und ergreift immer die Initiative. Er kommt uns nach. 1. Johannes 4, auch im Neuen Testament, da steht, diese Liebe, die Gott zu uns hat, das einzigartig daran ist, wir haben Gott nicht geliebt. Wir haben es nicht initiiert. Sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er gab seinen Sohn, der für alle Sünden auf sich nahm und die Sünden gesündet hat, aus seiner Liebe zu uns. Nicht, weil wir irgendwas dafür leisten könnte oder verdienen könnte. Sondern allein, weil er liebt. Er ergreift die Initiative. Er ist der Vater, der seine Kinder beschenkt. Ich denke für mich, ich habe das für mich erkannt und ich teile das jetzt mit, weil es geht um was. Wie können wir von Gott empfangen, vom Vater empfangen? Wir sind reich beschenkt. Aber ein Geschenk zu bekommen und ein Geschenk anzunehmen, zu empfangen, auszupacken, damit es Frucht trägt, ist etwas ganz anderes. Das Geschenk kann da sein, mein Leben lang, aber ich weiß nicht, wie ich es auspacke. Und ich glaube, für mich ein Hindernis war und ist und wo ich wachse selber da rein, ist, wenn ich denke, hey, warte mal, Jesus hat so den Vater so tief vertraut. Die Liebe, die Gott zu ihm als Sohn hatte, hat er diese Liebe so vertraut. Und Gottes Großzügigkeit, die Großzügigkeit des Vaters hat er so erkannt. Und er lebte daraus. Ich weiß es. Weil es steht da in der Bibel, aber ich lebe nicht so wirklich daraus. Ich weiß es hier, aber es ist schwierig für mich anzunehmen. Es ist schwierig für mich, das zu vertrauen. Und ich lerne, indem ich noch mehr und noch mehr seine Sehnsucht für mich, dieser Vaterbeziehung zu mir erlebe. Das heilt dieses Teil meines Herzens. Und ich erlebe, meine Sehnsucht wächst. Und meine Leidenschaft für Gott wächst und mein Verlangen nach ihm wächst und die Möglichkeit dann das Geschenk von Freude oder Frieden oder Liebe und die Frucht des Heiligen Geistes. Es wächst, weil er packt dieses Geschenk aus in mir. Lukas 11, also die ihr doch böse seid im Vergleich zu Gott, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wie viel mehr. So, lass uns kurz mal ein ein bisschen weiter gehen. Kapitel 1, Vers 6. Weil ich fand es sehr interessant. Jesus spricht vom Heiligen Geist und er spricht über dieses wunderbare, persönliche, vertraute Beziehung mit dem Heiligen Geist und dass er über den kommen wird. Und dann stellen sie diese Frage. Herr, stellst du jetzt in dieser Zeit dein Reich auf? Und für mich, ich habe das gesagt, hä, warum jetzt diese Frage? Ich weiß nicht, ob das bei euch so mal gekommen ist, aber für mich war das so, okay, es war also, ob sie gar nicht zugehört haben. Und dann habe ich ein bisschen anderes gelernt. Sie haben zwar zugehört, nur sie hatten die falsche Interpretation. Weil im Alten Testament überall in den Propheten, prophetische Bücher, gibt es so viele prophetische Bilder und prophetische Aussagen, dass wenn der Messias kommt, er wird den Heiligen Geist global auf die Erde ausgießen und es wird global alles ändern. Tatsächlich. 5-mal im Alten Testament, es ist vorausgesagt, dass die Erde erfüllt sein wird mit seiner Herrlichkeit. 5-mal in verschiedenen Büchern. Andere gibt es, dass es wirklich so eine Ausgießung kommt, nichts wird davon entfernt sein, es wird über alles. Aber jetzt sagt Jesus, er kommt über dich und über dich, die an mich glauben. Und so sie sitzen da und fragen, so ist das jetzt? Ich weiß, ich verstehe das nicht. So jetzt macht diesen Vers Sinn und dann der nächste Vers auch. Ups, das habe ich schon mal gesagt, sorry. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten der Zeitpunkte zu erkennen, sondern die der Vater in seine eigene Vollmacht gesetzt hat. Anders gesagt, es kommt, aber es kommt anders, als ihr verstanden habt. Nicht so, wie ihr dachte. Und es ist nicht für euch zu wissen, wann diese globale Ausgießung passiert. Aber was für euch ist, ihr werdet übernatürliche Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr diese Beziehung und Partnerschaft und Eintauchen mit dem Heiligen Geist erlebt. Und ihr werdet meine Zeuge sein. Das ist der Grund. Ein versunkenes Schiff kann nichts anderes tun, als Wasser auszugießen, wenn jemand es berührt. Also es ist einfach mal so. Es ist nicht etwas, wo wir daran arbeiten müssen, Zeugen zu sein. Der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist auf uns. Und wenn wir so erfüllt sind, werden wir einfach Zeugen sein. Es geschieht automatisch, es geschieht organisch. Wir müssen da nicht so machen, sondern es wächst einfach. Es kommt in diese Beziehung zu dem Heiligen Geist. So diese Kraft ist für euch. Diese Geschenk und Hingabe und alles, was ihr für jeden Tag braucht, ist vom Vater zu empfangen. Und jetzt möchte ich zu den nächsten, den Grundsätze des Empfangens. Es kommt immer noch. Wie? Wie empfange ich? Wir kommen ja zu Ende zu der Predigt, aber das ist hier mal der Krux. Hebräer 11, Vers 6. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also, lass uns mal das Klartext sagen. Hey, wenn ich nicht weiß, dass Gott wirklich da ist, dann habe ich keine Erwartung, dass er irgendwas in mein Leben wirkt. Oder? Das ist immer klar. Aber wenn ich weiß, wenn ich vertraue, wenn ich glaube daran, ja, du bist und du bist mein liebevoller, großzügiger Vater, der gerne schenkt, gerne reich beschenkt und ausgießt, oh, das ändert, wie ich bete. Das ändert, wie ich komme mit meinen Bitten. Das ändert, dann kann ich kommen wie eine Tochter oder wie ein Sohn und sage, Vater, hier bin ich, hier ist mein Not, hier ist meine Schwierigkeiten, hier ist es, was ich sehe, was ich nicht mag in der Welt. Und ich kann kommen zu meinem Vater, der reichlich beschenkt, der da ist. So, was sind Prinzipien oder Grundsätze? Wie können wir empfangen? Ich fand dieses Bild einfach mal interessant. Kennt ihr das? In diesem Haus sind wir echt. In diesem Haus machen wir Fehler. In diesem Haus vergeben wir. In diesem Haus werden wir freundlich miteinander umgehen. In diesem Haus lieben wir einander, denn wir sind Familie. Ich finde das schön. Es ist so halt Grundsätze für die Familie. Ne? Regeln, Hausregeln sozusagen. Ich finde das so schön. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist nur ein Bild. Es ist nur einiges, ist da genannt. Und die Prinzipien und was wir jetzt hier mal schauen werden in Apostelgeschichte, wie haben die Jünger, wie haben die Apostel damals gewartet, um zu empfangen diese Taufe im Heiligen Geist? Es ist nur ein bisschen, ein Teil von wie wir empfangen. Es gibt so viel mehr. So, ich möchte nicht sagen, hier ist 1, 2, 3, 4 Punkte und dann empfängst du. Ich möchte sagen, hier sind Grundsätze, hier sind Prinzipien, die wir lernen. Und es gibt auch natürlich anderen. Aber diese waren für die Geburt der Gemeinde und den Heiligen Geist. Die waren wichtig und ich glaube, wir können davon lernen. So, seid ihr mit mir? Wollt ihr lernen, wie haben die Jünger das getan? Ja, okay. Das ist mal gut. Ein paar Worte. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Demut, es sind die offenen Hände bereit zu empfangen. Wenn wir stolz sind, wir sind so voll mit anderen Sachen, ich habe zu viel in meine eigenen Hände, dann bin ich nicht offen für das, was Gott mir geben möchte. Ziemlich klar. A.W. Tozer, der auch so ein Evangelist und Erweckungsprediger war, hat gesagt, Gott ist oft bereit zu geben, aber Menschen sind so voll von sich selbst, um zu empfangen. Also Demut, die offene Hände. Martin Luther sagte, der Glaube sind die Hände, mit denen wir ergreifen oder empfangen oder annehmen seine Geschenke. Paulus, der Apostel Paulus in 1. Korinther und in Römerbrief hat gesagt, es ist der Heilige Geist, der die Geschenke einteilt, auspackt und wirkt durch uns. Also ohne den Heiligen Geist ist es schwer zu empfangen, jede gute Gabe, die unser liebevoller, großzügiger Vater über uns ausgießen möchte. Wir brauchen auch da die Auspackung. Lasst uns ein bisschen lesen. 12 bis 13, da kehrten die Jünger oder die Aposteln jetzt nach Jerusalem zurück. Als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus, also die 11, plus zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern, sogar die Brüdern, die Jesus verleugnet haben vor seiner Kreuzigung, aber jetzt stehen sie zu ihm, weil sie ihn auferweckt und auferstanden gesehen haben. Also sie sind da, plus 120 vielleicht noch mehr Leute. Also das sind eine Reihe von Leute, sehr viele, die sind da in diesem Obergemach. Und wir wissen von dem Evangelium, nicht nur in diesem Obergemach, sondern sie waren mehrmals täglich zu den Tempel gegangen und haben da Gemeinschaft miteinander gehabt und gelehrt und gewartet und Gott gelobt und priesen Gott und lobten Gott. Und dann gingen sie abends zurück zu diesem Obergemach und hatten Zeit miteinander weiter, wo sie weiter beteten und weiter gesucht haben. So, das ist, was passiert. Das Warten verändert unser Herz. Ich nenne das, was ist das Unterschied zwischen biblisches Warten? Weil Jesus sagte, warte in Jerusalem und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Empfangen hat sehr viel zu tun mit Warten, aber ein biblisches Verständnis von Warten. Ich denke oft, warte ab, stopp, halt, tu nix, warte. So ist mein Verständnis von Warten, oder? Habt ihr das? Oh, ich will diese Süßigkeiten. Mama sagt, warte. Oder? Seid ihr noch mit mir? Okay. So. Und, oder, warten ist so ein bisschen so, okay, ich warte, ich check mal mein Handy. Ich warte hier mal so beim Arzt. Irgendwas um mal zu tun. Ah, ich spiele ein Spiel, während ich warte, bis diese Predigt vorbei ist. Na, also, da gibt's, das ist unsere Verständnis von warten. Ein bisschen so, ich tue irgendwas an der Seite und ich vielleicht eine Auge aufhalte, du siehst, tut Gott was? Oh, noch nicht, okay. So. Aber biblisches Warten ist die gleiche Kernwort als in Johannes 15, wenn Jesus sagte, bleibe in mir und ich in euch. und mein Wort in euch. Und dann werdet ihr Frucht tragen. Dann empfängt ihr, und dieses Empfangen durch den Heiligen Geist wird Frucht tragen. Es ist das gleiche Wort. Das heißt, zu warten auf den Herrn, wie oft wir das in den Psalmen lesen, wie oft wir das in den Neuen Testament lesen, und das als, ich habe immer das gehasst und sage, ich will nicht warten auf den Herrn. Warum muss ich warten? Aber es ist besser gesagt, bleibe in dem Herrn. Bleibe konzentriert, bleibe fokussiert, bleibe nah an ihm. Und beständig, halte das aus. Für eine Zeit. Also das Warten verändert uns und unser Herz. Es formt uns, es bereitet uns darauf ein, zu empfangen. Dieses Bleiben oder Warten. Und ich weiß, es gibt schmerzhafte Dinge, wofür wir warten. Es schmerzt zu warten. Es gibt Menschen, die warten, bis ihre Kinder zum Glauben kommen. Und sie warten jahrelang. Und es schmerzt. Es gibt Leute, die warten für eine Heilung oder einen Durchbruch oder sonst was. Und es schmerzt, dass es noch nicht da ist. Und das, ich möchte euch zusagen, Gott sagt nicht, warte. Das ist nicht das Herz des Vaters. Er sagt nicht, ja, warte noch ein bisschen ab. Nein, er sagt, bleibe in mir. Bleibe mit mir, ich bin mit dir, wir gehen das zusammen durch. Bleibe in mir, halte fest. Es kommt, es ist noch nicht da, aber es kommt. Halte durch, ich sehe dich, ich bin dein Vater, ich liebe dich. Das ist das Warten, was Gott sagt zu dir. Nicht einfach warte mal ein bisschen ab. Ja, der Schmerz ist nicht so wichtig. Nein, Gott ist mit dir und weint mit dir und hat deinen Schmerz in seinem Herzen. Aber er sagt, warte. So wie haben die gewartet? Wie haben die Apostel gewartet? Ein Vers, Vers 14. Und wir werden es Begriff für Begriff laut dem Griechischen. Diese alle, also die 11 mit den Frauen und den Brüdern und wer noch zusätzlich da war, all diese allen, sie warteten als Gemeinschaft. Sie haben sich nicht an einsamen Orten irgendwo so ausgesucht. Sie gingen nicht auseinander und jede für sich einen einsamen Ort und irgendwo so mal, okay, jetzt werde ich hier mal auf den Herrn warten. Nein, sie haben entschieden, zusammen als eine Gemeinschaft auf den Herrn zu warten und in dem Herrn zu bleiben. Da ist, glaube ich, etwas, was wir lernen können. In unsere beschäftigte Welt, wo wir alle so viele für Termine haben, das ist schwer. Aber da ist etwas Besonderes, wenn wir zusammenkommen und wir machen uns einsichtig, wir sind hier in den Herrn zu suchen und wir warten oder bleiben in dem Herrn und bis er kommt. Da ist etwas als Gemeinschaft, eine Stärkung, etwas, was aufbaut und etwas, was uns verändert. Diese alle blieben beständig. Dieses Wort blieben beständig bedeutet, sie legten andere Dinge bewusst beiseite und richteten ihren Fokus auf Gott. Lukas verwendet hier das griechische Wort, was wortwörtlich bedeutet, stark auf etwas ausgerichtet sein. Das heißt, vielleicht haben sie gefastet. So eine hohe Wahrscheinlichkeit. Weil Jesus sagte, wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Aber man kann nicht immer für jahrelang auf etwas fasten. Das ist ein bisschen schwierig. Dann sehen wir Jesus viel zu früh. So. Was aber wir können, ist vielleicht zu sagen, okay, mein Fokus richte ich auf Jesus. Für das, was er mir zugesprochen hat, diese Verheißung, dieses, was er mir gibt und worauf ich warte und zu ihm komme. Und ich werde an der Seite legen, alle meine Kraft und Möglichkeiten, wo ich versuche, das selber zu erfüllen. Wäre schön, wenn Abraham das gemacht hätte und kein Ishmael geboren hätte. Oder wie oft ich das mache, ich sehe, ja, das ist das Ziel. Gott, du brauchst zu lang. So, ich mache das mal so hier. Und ich denke, oh, vielleicht Gott meint es so. Ich mache das mal so und dann so und, oh ja, guck mal, das ist immer gut. Und anstatt zu sagen, ich bleibe in dir. Und wenn du mir das Go oder wenn du mir das sagst, dann, okay, dann nehme ich Schritte im Glauben und teste mal was. Aber mein Fokus ist auf dich. Ich richte mich auf Gott. Es beschreibt eine beständige und zielgerichtete Aufmerksamkeit. Beständig zielgerichtete Aufmerksamkeit mit Hingabe entschlossen gelebt wird. Okay, ich brauche eure Hilfe für diese Illustration. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Also Mama Julia sagt, ähnlich wie wenn man auf ein Kind wartet, wenn man schwanger ist und so. Man weiß, dass das Kind da ist, aber es ist irgendwie auch doch nicht da, noch nicht. Und man spürt ein bisschen hin und her, aber auch bevor das Geburt kommt, auch oft Schmerzen und so weiter, bis das Kind endlich mal da ist. Und dann geht's auch noch weiter, was man darauf wartet. Aber ich möchte euch ein interessantes, ich brauche eure Hilfe. Wer hat ein Handy mit meiner Telefonnummer, mein Handynummer eingespeichert? Wenn du das hast, jetzt in diese nächste Minute, hol mal dein Handy raus und schick mir einfach eine Nachricht. SMS oder über WhatsApp ist egal. Ich schalte das mich immer so laut, damit jeder das, dass es klingelt. Okay, schick mir ein SMS. Und ich versuche hier jetzt zu konzentrieren auf Gott. Jesus. Dankeschön. Ding, 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 ding. Wie ist das? Ist das nicht unser Leben? Wir versuchen konzentriert uns auszurichten und fokussiert auf etwas zu bleiben und es geht. Und wir hören diese kleine Ding, 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 Ding. So, ich sag, Halleluja. Oh, was war das? So? Okay, das ist ein, Dankeschön. Jetzt könnt ihr aufhören. So. Ist das nicht unsere Ablenkungenwelt? Ist das nicht wahr, wie es ist? Hier sagt er, sie blieben beständig, fokussiert. Und das heißt, manchmal müssen wir andere Dinge beiseite legen. Vielleicht das Handy. Vielleicht eine gewisse Zeit, was wir normalerweise zocken würde oder normalerweise etwas anderes machen würde. Aber wir bleiben beständig. Und sie blieben gemeinsam beständig. Und sie waren einmütig. Sie blieben beständig und einmütig. Beschreibt Menschen, die sich wirklich einig sind, was sie gemeinsam erreichen wollen und die entschlossen zusammenwirken. Sie haben als Team das gemacht. So, ihr müsst auch verstehen, sie haben dann als gesagt, wir sind gemeinsam, wir folgen Jesus, wir warten auf diese Verheißung, wir treffen einander im Tempel, wir treffen einander in diesen Obergemachten zu Hause. Es klingt ein bisschen so, wie auch was nachher passiert ist. Es klingt auch ein bisschen, was Jesus mit denen gemacht hat, als er jeden Tag in den Tempel gelehrt hat und dann abends zurück auf den Berg ging und hat dann eine intime Zeit mit seiner Jünger und so weiter hatte und mit seiner Nachfolge hatte. Also sie blieben in dieser Beziehung die ganze Zeit fokussiert auf ihn. Einmütig haben gesagt, wir wissen, was wir wollen. Wohin wir gehen. Wir haben die Vision klar. Und wir sind entschlossen, gemeinsam dahin zu gehen. Das ist ein Warten zusammen. Und bleiben in ihnen zusammen. Und im Gebet und im Flehen. Und das Wort, die Bedeutung von Gebet hier ist eigentlich Gemeinschaft von Gott oder mit Gott. Gebet ist nicht nur meine Bitteliste, meine Anliegen. Es ist nicht nur, was ich sage, sondern Gebet ist alles, was innerhalb Gemeinschaft mit Gott passiert. Also, ich kann still sein und einfach seine Gegenwart genießen. Das ist Gebet. Ich kann zuhören auf seine Stimme. Das ist Gebet. Das sind so viel, was Gebet ist, weil es ist Gemeinschaft mit Gott. So, sie blieben beständig in Gemeinschaft mit Gott und untereinander und miteinander und im Flehen. Und Flehen ist ein Anliegen, mit aufrichtiger Abhängigkeit vor Gott zu bringen. Es ist nicht nur Gott, 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 Jesus, 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 sondern es ist: Herr, ich habe dieses Anliegen, es lässt mich nicht los, ich komme davon nicht weg und ich bleibe mit dir und ich bleibe in dir und ich danke dir und ich flehe, ich komme und ich lass dich nicht los und ich will ergreifen, was du zugesprochen hast, was du für mich hast und ich bleibe hier fokussiert. Das ist ein aufrichtiges Abhängigkeit, ich suche es nicht selber zu erfüllen, sondern ich suche dich. Du hast es versprochen, ich halte fest an dich und was du zugesagt hast. Das ist ein Flehen. Wie passiert das? Wenn man so betet, wie sieht das da bitte so schon mal so aus? Also 10 Tage lang waren sie in diesem Warten-Routine. 10 Tage lang zu beten. Tag ein, Tag aus, vielleicht auch nachts. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach 10 Minuten habe ich eigentlich alles gesagt. Ich bete, ich habe meine Anliegen gebracht und vielleicht 10 oder 15 Minuten später sage ich, okay Gott, ich weiß nicht, wie soll ich es wiederholen mit anderen Redewendungen oder sonst was, was soll ich machen? Und Jesus sagte, nee, du musst nicht wiederholen und plappern. Er weiß schon, was du brauchst. So ist es nicht, dass ich immer wieder wiederhole. Und wie sieht dann 10 Tage lang Gebet aus? Beständig. Das müssen wir verstehen. Es ist ein reiferer Umgang mit Gebet. Wir bringen nicht nur unsere Listen, sondern alle gemeinsam zusammen in seine Gegenwart. Wir werden still. Wir hören auf seine Stimme. Wir lesen in sein Wort. Wir hören gemeinsam vielleicht, was jemand anders an der Bibelstelle hat und liest das Wort vor. Wir bleiben aufmerksam dafür, wie der Heilige Geist jetzt so in diesem Flow oder in diesem Impuls hier gibt. Vielleicht ein Bild, vielleicht eine Bibelstelle, vielleicht ein Eindruck, vielleicht eine Prophetie, aber der Heilige Geist schenkt und wir machen das gemeinsam. Und dann, wenn wir so beten, ein Thema kommt raus. Entsteht so eine Richtung. Und dann beten wir und Gott schenkt Eindrücke und Einsicht und dann beten wir im Herzensklang mit dem Vater. Und dann bleiben wir wieder still und wieder hörend und loben und danken und wieder. Und dann der Heilige Geist bewegt jemand anders in diese Richtung und mit einem neuen Thema und neuer Einsicht und neu aufschreiben und neu hören. Und es geht so mit einem Flow und es baut unglaublich die Gemeinde auf. In dem Tempel, an der öffentlichen Ort und in diese Obergemach. Ständig. Und die ganze Stadt merkt, was da passiert. Kein Wunder dann, dass an Pfingsten, wenn der Heilige Geist da kommt, es geht hinaus aus der Obergemach zu den Tempeln, sie freuen sich und so weiter. Und alle das mitbekommen und sagen, hey, was ist hier mal denn los? Weil das war der Muster schon. Es ist nicht, dass der Heilige Geist sie getrieben haben aus der Obergemach. Nein, die blieben einfach in diesem Muster, diesen täglichen mit dem Heiligen Geist in Beziehung. Und der Heilige Geist hat einfach mehr gemacht. Es ist alles anderes als chaotisch und langweilig. Es wird so eine inspirierende Erfahrung. Erfüllt von Gottes Gegenwart, von einem tieferen Verständnis des Herz des Vaters, seiner Worte, seiner Verheißungen und dass er uns so liebt, dass er für uns so ist. Gott möchte, dass wir ihn als großzügigen Vater erkennen, der gerne gibt, uns mit seinen Gaben reich beschenkt und gießt aus. Wie empfangen wir? Wir vertrauen den Vater in diese Vaterbeziehung. Wir glauben, wir warten, wir bleiben in ihm, bis es Zeit ist, bis er irgendwas in uns tut, so dass wir bereit sind, und dann empfangen wir. Und er packt das aus und trägt Frucht in unserem Leben. So, zumindest laut Apostelgeschichte und das Geburt der Gemeinde, so geschieht das. So, meine Freunde, lass uns bereit sein zu empfangen. Aber empfangen ist nicht immer so. Empfangen ist ein Bleiben in ihm, fest und fokussiert und halten und in Gemeinschaft miteinander. Und es kommt. Und wir vergessen es nicht, wir vergessen seine Verheißungen nicht, wir halten sie vor Augen und wir bleiben. Und wir bleiben. Und wir warten und wir empfangen. Amen. Amen.